Wir wissen ja, dass sich das alles erfüllen muss, was im Wort Gottes vorausgesagt ist. Und das sehen wir auch, wenn wir auf das Thema Endzeit jetzt unseren Blick richten. Ich möchte dazu lesen aus Matthäus 24, aus der Endzeitrede unseres Herrn und Heilandes, die Verse 1 bis 14. Matthäus 24, 1 bis 14. Und Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg. Und seine Jünger kamen herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Jesus aber sprach zu ihnen: Seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird dies geschehen? Und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft sein und des Endes der Weltzeit? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere, und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Und ich lese noch den Vers 32 aus dem gleichen Kapitel. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis: Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Seid ihr auch überzeugt, dass der Herr bald kommt? Wenn wir diese Zeichen hören, die er hier beschrieben hat, dann sehen wir, wie sich das zuspitzt zurzeit. Es wäre noch weiteres zu nennen. Ich kann heute nur einen Einblick geben in das, was prophezeit ist und was wir heute mit Händen greifen. Und für mich ist das ein ganz klarer Gottesbeweis, auch ein Beweis der Wahrheit des Wortes Gottes, dass wir es wirklich sehen können vor unseren Augen. Ich habe noch den Vers gelesen mit dem Feigenbaum. Der Feigenbaum und auch der Weinstock sind ganz klare Bilder für Israel. Und wenn das wieder treiben wird am Ende, wenn der Staat wieder entstanden ist, wenn sich das erfüllt, was vorausgesagt ist bei den Propheten, dann wissen wir, dass der Sommer nahe ist. Und dann auch die Ernte bald kommt und die Gemeinde eingesammelt wird. Wir wollen uns heute jetzt mit dem Thema beschäftigen: Gemeinde Jesu in der Endzeit. Noch sind wir ja noch nicht hinweggenommen, noch sind wir auf dieser Erde. Und wir merken, dass die Drangsal sich ankündigt, dass die Wehen über diese gerichtsreife Welt kommen. Und so möchte ich einige Beispiele nennen, aber immer unter dem Vorzeichen der Freude, dass wir einmal beim Herrn sein dürfen, wenn wir wiedergeboren sind durch seinen Geist, wenn wir seine Kinder sind, wenn wir gläubig sind, ja, und Vergebung der Schuld haben, ihm nachfolgen. Das ist die Voraussetzung. Denn die Bibel sagt ganz klar, es gibt einen doppelten Ausgang, Himmel oder Hölle. Nur die wirklich gläubigen, wiedergeborenen Kinder Gottes werden im Himmel sein. Die anderen werden in der ewigen Verdammnis sein müssen. Das dürfen wir uns auch von liberalen Theologen oder wer es auch immer ist, nicht retuschieren lassen, diese biblische Lehre, sondern es ist Gottes Wort und wir können daran nichts ändern. Selbst wenn wir vielleicht nicht so gern von Hölle hören oder predigen, aber es steht da. Aber alle, die zum Herrn gehören, für die gilt, was wir auch gehört haben: Wer ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Nun, es gibt mancherlei Missverständnisse in der Prophetieauslegung, auch in Kapitel 24, Matthäus, weil dann viele sagen, ja, das mit dem Tempel, Das ist ja alles schon eingetroffen. Also das andere ist auch schon alles im ersten Jahrhundert passiert. Es gibt ja solche Ansichten. Man spricht dann von dem System des Präterismus. Die sagen, da Nero sei der Antichrist gewesen. Und ich frage dann zurück, sind dann auch schon die Sterne vom Himmel gefallen und alles, was in der Offenbarung steht? Nein, das ist natürlich dann symbolisch, wird dann alles symbolisch umgedeutet. Aber so dürfen wir mit dem Wort Gottes nicht umgehen. Ich bin überzeugt, dass das in der Gegenwart und in der Zukunft sich noch erfüllt. Das meiste, was in Kapitel 24 steht. Aber das, was hier steht vom Tempel, das hat sich natürlich schon im ersten Jahrhundert erfüllt. Also so ist es nicht so ganz einfach, weil sich die prophetischen Linien durchschlingen. Gerade in Matthäus 24. Manches ist schon eingetroffen, anderes trifft noch ein. Es ist in der Prophetie ja wie mit einem Gebirge. Hier hat man es ja so schön vor Augen. Nicht? Man sieht nur bis zu den ersten Bergen. Das ist, glaube ich, das Nebelhorn. Aber was dann dahinter kommt, das sieht man nicht so unbedingt. Und so ist auch mit der Prophetie. Das erste Jahrhundert hat sich schon manches erfüllt, Nebelhorn. Nicht? Aber was dann dahinter noch kommt, an weiteren Stufen der Erfüllung, da sind manche blind dafür. Aber wir wollen das ernst nehmen und wir sehen auch, das, was der Herr hier sagt, hat es auch schon immer gegeben in Ansätzen, aber am Ende wird sich zuspitzen. Am Ende vor allem werden sich alle Zeichen erfüllen. Und das Zeichen Israel, das war ja noch nicht da, zur Zeit etwa der Reformatoren. Luther und Calvin und die anderen Reformatoren, sie haben auch eine Naherwartung gehabt. Aber es hat das Zeichen Israel gefehlt. Das gibt es erst vor allem dann seit 1948, seit die Staatsgründung eingetroffen ist. Und wir wissen ja aus dem Propheten Sacharja, Kapitel 12 bis 14, dass es ein bedrängtes Volk ist. Ja, dass die Palästinenser, wie sie sich jetzt nennen, die früheren Philister hauptsächlich, und überhaupt die muslimisch geprägten arabischen Länder, die Juden ins Meer treiben wollen, damit sie ja dieses ausrotten. Und auch heute nimmt selbst auch in Deutschland ja wieder der Antisemitismus, der Antizionismus, Antijudaismus, verschiedene Schattierungen im Grunde desgleichen, nimmt überhand, wo man also auch diesen Judenhass wieder erlebt. Wir haben jetzt ja gerade ein aktuelles Beispiel, was sicherlich dem Papst sehr peinlich ist, dass er ausgerechnet in dem Moment vier Traditionalistenbischöfe die Exkommunikation aufgehoben hat, wo jetzt einer davon sich so geoutet hat und den Holocaust leugnet. Es gibt ja diese Strömung, auch noch in manchen Köpfen, auch in unserem Land. Und ich denke, wir sollten als Christen aber Freunde Israels sein und nichts verharmlosen, was diesem Volk angetan wurde. Ich will jetzt nicht auf diese Diskussion eingehen, aber es ist kennzeichnend, dass sowohl von rechts als auch von links viele gegen Israel eingestellt sind heute. Ja, die linken Bewegungen, die rechten Bewegungen ohnehin, also die Ultrarechten meine ich jetzt, nicht die Konservativen, sondern da ist immer noch dieser Judenhass. Und das hat aber schon angefangen mit der Feindschaft zwischen Ismael und Isaak, schon in 1. Mose 16, als dann die Hagar mit dem Ismael dann von Abraham in die Wüste geschickt wurde, weil es nicht der verheißene Sohn war. Er ist durch Ungehorsam entstanden von der Magd. Und es war auch die Schuld Abrahams, dass er nicht abwarten konnte, die Erfüllung der Verheißung. Aber so dieser uralte Konflikt zwischen Isaak und Ismael. Und das wirkt sich bis heute aus. Ismael, die Nachkommen eben dieser arabischen Stämme, kann man sagen im Groben, und Isaak, die Nachkommen in Israel dann. Und dieser Hass prägte Hitler, dieser Hass prägte Saddam Hussein, dieser Hass prägt Ahmadinejad und wie sie alle heißen, ja, Osama Bin Laden und so weiter. Sie alle stellen sich gegen dieses auserwählte Volk des alten Bundes. Im neuen Bund natürlich sind wir als Christen mit Israel vereint nach Epheser 2. Ja, es gibt diese Einheit, die ist mehr zu betonen als die Unterschiedenheit nach meiner Erkenntnis. In Epheser 2 heißt ja, der Zaun der Feindschaft ist abgebrochen zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Und wir sollten auch beten für die wachsende Zahl der Judenchristen oder wie man sie auch jetzt nennen will, messianische Juden oder wie manche sagen, in Israel, auch in Amerika, in anderen Ländern. Es gibt heute viele bekehrte Juden, die Jesus als ihren Messias erkannt haben. Auch ein Zeichen der Zeit. Nun, wir wissen ja, alles, was der Herr vorausgesagt hat, hat sich schon erfüllt oder wird sich noch erfüllen. Und so wurde der Tempel zerstört bei der Eroberung Jerusalems im Jahre 70 nach Christus. Ein Soldat hat gegen den Befehl des Titus eine Fackel hineingeworfen und dann ist das abgebrannt, zerschmolzen, auch das Gold und alles. Und sie haben es abgetragen. Was heute steht, ist nur noch ein Teil der Umgebungsmauer, diese Klagemauer, nicht die eigentliche Tempelmauer. Also es ist wirklich wortwörtlich eingetroffen, wenn der Herr Jesus hier sagt, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Es ist nur die Außenmauer, nicht der Tempel selber, was da noch steht. Ja, dieser Teil der Klagemauer. Und nun aber wollen wir uns ja auch mit den anderen Zeichen beschäftigen. Zu Israel habe ich jetzt ganz kurz etwas gesagt. Zur neuen Weltordnung, zur Globalisierung, zur Entstehung des neuen Römischen Reiches werde ich ja mit Gottes Hilfe heute Abend etwas sagen. Das möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen. Prophet Daniel, ja, für die Prophetiekenner, ganz wichtig, EU etc. Das nur sei angedeutet. Und es ist kein Zufall, das möchte ich jetzt hier sagen, dass die UNO mit einer gewaltigen Mehrheit immer wieder gegen Israel sich ausspricht. Auch ein Zeichen der Zeit. Sacharja 12 bis 14, alle Völker auf Erden werden gegen Jerusalem marschieren. Das wird noch kommen im Dritten Weltkrieg. Ja. Ich beschwöre den nicht herauf, versteht mich nicht falsch, aber die Bibel sagt es voraus. Wir müssen das ernst nehmen. Wir sind alle Freunde des Friedens, natürlich. Aber wenn Gott sein Gericht schickt, dann können wir auch das nicht verhindern. Dann ist es sein Wille aufgrund des Bösen, das ausreifen muss, aufgrund des Abfalls der Menschen von Gott. Der Glaubensabfall ist heute enorm. Ich bin vorhin noch in einer Bahnhofsbuchhandlung gewesen, in Stuttgart. Beim Umsteigen hatte ich 20 Minuten Zeit. Fast nur noch esoterische Bücher, gottlose Bücher. Ein Buch auf der Bestsellerliste, Jesus liebt mich. Da dachte ich, oh, ist das was Positives? Nein, es ist Gottes, reine Gotteslästerung, dieses Buch. Lasst euch von solchen Titeln nicht täuschen. Ja, also ich will jetzt nicht weiter ausführen, was da drin steht. Also Blasphemie wird alles heute öffentlich geduldet. Viele werden vom Glauben abfallen. Ein endzeitliches Zeichen dieser Vorwehen. Nun gehen wir der Reihe nach vor. Der Herr Jesus sagt als erstes auf die Fragen der Jünger, nicht, dass Kriege und Katastrophen kommen, sondern als erstes warnt er die Jüngerinnen und Jünger und auch uns vor der Verführung. Die Verführung. Das ist nämlich deshalb viel schlimmer, weil Kriege unseren Leib töten können. Aber die Verführung kann uns unser geistliches, ewiges Leben rauben. Man kann es auch als Seele bezeichnen. Ja, unsere ewige Existenz im Himmel rauben und bringt uns in die Verdammnis, wenn wir der Verführung verfallen. Und deshalb sagte Herr Jesus in Vers 4, als die Jünger fragen, was ist das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit, des Aionios, habt Acht, dass euch niemand verführen. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Also falsche Christusse. Und in Vers 11, das nehmen wir gleich zusammen, falsche Propheten. Es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und wie ist es heute, liebe Geschwister? Gibt es heute viele falsche Propheten? Also ich kriege fast jede Woche Post von irgendwelchen falschen Propheten oder Sekten oder was auch immer. Die haben es auf mich scheinbar besonders abgesehen. Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht. Ja, betet da auch für mich, aber ich nehme an, es geht euch auch nicht viel anders. Man wird heute umworben von einer Vielzahl von Sekten, von esoterischen Strömungen, von Gurus, von selbst angemaßten Christussen. Ich habe mal einige Beispiele aufgeschrieben, weil man das nicht alles auswendig merken kann, was es da heute so alles gibt. An Christussen, an falschen Christussen. Zum Beispiel ein bekannter falscher Christus war Jiddu Krishnamurti, ein Hindu-Knabe. Der ist bereits schon wieder gestorben. Er wurde 1910 zum Weltenheiland ausgerufen von den Theosophen. Ist gestorben, hat die Welt nicht erlöst. Wer noch lebt, ist San Myung Moon von der Moon-Sekte, Vereinigungskirche. Sie wollen alles vereinigen, aber er hat in seinem vierten Eheschluss behauptet, das sei jetzt die Hochzeit des Lammes nach Offenbarung 19 gewesen. Aber es ist platte Unmoral, was hier abläuft. Und dann gibt es in der Schweiz in Walzenhausen jetzt auch einen, der sehr viel Einfluss in evangelikalen Kreisen hat, der sich auch auf eine Stufe mit Christus stellt in seinen Schriften. Ja, ihr wisst vielleicht, wen ich meine. Es gibt viele solche. Wir wollen jetzt gar nicht nur uns auf einige Beispiele beschränken. Wir müssen aufpassen, wenn jemand in einem geistlichen Größenwahn sich auf eine solche Stufe stellt und sagt, was ich euch sage, das ist direkt Christus spricht jetzt zu euch und müsst euch mir unterordnen. Wer sich gegen mich wendet, der wird verflucht sein. So hat dieser Sektenführer aus Walzenhausen geschrieben in einem seiner Gemeindelehrdienste. Also seien wir wachsam über solche Entwicklungen. Auch in Südbaden gibt es jemanden, der seine Jünger um sich schart. Und also viele solche Guru-Gestalten. Auch in Russland, ein Vissarion tritt auf und hat Hunderttausende schon verführt und die meinen, das sei der Christus. Welcher ist dann jetzt der echte? Ja, allein bei den vielen. Allein schon das ist völlig widersprüchlich. Es kann ja nur einer sein. Aber, und das ist jetzt die Frage, wir brauchen gar nicht auf die Falschen schauen. Wichtig ist, dass wir das Echte kennen. Wenn wir nämlich das Echte kennen, können wir das Falsche davon unterscheiden. Wer sich auskennt jetzt mit Gold, ich komme aus der Goldstadt, obwohl ich selber nicht viel davon habe, ja. Aber wer das echte Gold kennt, der kann es dann vom Katzengold und ähnlichen Fälschungen unterscheiden. Und so ist auch noch viel wertvoller als Gold das Wort Gottes. Wenn wir das kennen, dann haben wir den Maßstab. Dann müssen wir nicht alle Sekten studieren. Das ist so ein bisschen mein trauriger Beruf, ja, mit Sekten und so weiter. Das macht nicht immer viel Freude, aber es muss ja jemand tun für die Gemeinde. Wobei ich auch viel lieber das Wort Gottes auslege. Das mache ich auch zunehmend jetzt, wo ich älter werde. Aber dann, was ich sagen wollte, wir können dann, wenn wir die Bibel wirklich kennen, den Inhalt ernst nehmen, gehorsam sind, dann können wir die falschen Christusse umso leichter entlarven. Es ist an sich relativ einfach bei den Christussen, bei den Falschen. Es ist ja ganz klar, dass Christus nicht mehr hier als Baby zur Welt kommt, wie damals in Bethlehem. Aber die, die das behaupten, sind alle hier als Kind herangewachsen. Nicht? Sondern, wo kommt er her, wenn er kommt? Auf den Wolken des Himmels in Herrlichkeit für diese Welt sichtbar. Es kann also gar nicht sein, dass er schon in dieser Weise hier erschienen ist. Wer aber vielleicht schon unter uns lebt, wer ist das? Der Antichrist. Könnte sein, dass der schon da ist. Wir wollen wachsam sein, alles beobachten. Ich will jetzt nichts behaupten, ich sage mal unter uns, die Presse hat jetzt den Obama hochgejubelt mit Titeln wie Messias und so. Aber wie gesagt, das macht die Presse. Er selber hat es von sich bisher nicht gesagt. Ja, wir wollen aber alle diese Dinge verfolgen. Es könnte genauso schnell gehen wie damals bei Hitler und anderen Diktatoren, dass die Welt plötzlich jemand hochjubelt. Und da müssen wir prüfen, ist das jetzt vielleicht der Antichrist oder sein Vorläufer oder bahnt sich jetzt an? Ja, möge der Herr uns dann davor bewahren. Aber wir wollen wachsam diese Dinge beobachten, auch um unserer Mitmenschen willen. Nun jedenfalls, auch der falsche Prophet hat seine Vorläufer in vielen falschen Propheten. Der falsche Prophet tritt ja auch auf in Offenbarung 13. Das eine ist das Tier aus dem Völkermeer, das andere das Tier von der Erde. Und dieser falsche Prophet, der falsche Prophet der Endzeit, kann große Zeichen und Wunder tun. Lässt sogar Feuer vom Himmel fallen. Ich will mal etwas Gewagtes sagen. Heute gibt es ja auch Feuerkonferenzen. Der Heilige Geist soll wie Feuer vom Himmel fallen. Die Leute werden erschlagen, fallen auf den Rücken. Slain in the Spirit heißt es jetzt. Jetzt wurde übrigens gerade die Berliner Erklärung aufgehoben vom Gnadauer Verband nach 100 Jahren. Das nur nebenbei bemerkt. Ich will das jetzt nicht vertiefen, aber es sind alles Symptome der Zeit, dass man hier nicht mehr abgrenzt, wo Dinge auch wirklich falsch gelaufen sind, wo es auch okkulte Einflüsse gab im christlichen Bereich, wo Leute gezuckt haben, gezappelt, wie Schlangen, auch heute noch, was da so abgelaufen ist. Wie Schlangen winden sie sich da, Krähen wie die Hühner, solche Dinge. Ich denke nicht, dass der wirkliche Heilige Geist solche Dinge auslöst. Oder findet ihr im Pfingstereignis in der Bibel, dass beschrieben wird, sie wälzten sich wie Schlangen, sie gaben Tierlaute von sich? Nein, sie bekehrten sich und ließen sich taufen. Mehr ist da nicht gesagt, ja. Und auch die Frage des Zungenredens ist ein sehr heikles Thema. Ich persönlich denke, dass es zu den inspirativen Gaben gehört hat und dass nachdem das Vollkommene erschienen ist, und das denke ich, ist das Wort Gottes, wir nicht mehr diese neuen Inspirationen brauchen. Wir haben ja alle schon geoffenbart bekommen, was wir brauchen, von der Welterschaffung bis zur Weltvollendung in der Heiligen Schrift. Da steht alles drin für unser ewiges Leben bis in die Ewigkeit hinein. Und es heißt übrigens auch, dass Glaube, Hoffnung und Liebe bleiben, wenn diese anderen Dinge vergehen. Hoffnung und Glaube könnten ja nicht bleiben, wenn es schon das Vollkommene in Gestalt der Ewigkeit wäre. Dann wäre die Hoffnung ja schon erfüllt. Also denke ich, dass es die Schrift ist. Versteht ihr? Ich habe gerade kürzlich eine Diskussion mit jemandem darüber gehabt, was dieses Vollkommene in 1. Korinther 13 bedeuten könnte. Ich denke, es ist die Schrift. Natürlich auch die Vollendung, aber es heißt ja, dass Glaube und Hoffnung noch bleiben. Also wenn die Hoffnung noch bleibt, ist ja das Vollkommene noch nicht da. Aber diese inspirativen Gaben sind dann überflüssig. Wenn es zu schnell geht, ihr dürft euch Notizen machen. Wir haben nachher noch eine Fragerunde, ja, am Schluss des Vortrages. Auch wenn jemand Kritik hat, schreibt euch bitte alles auf. Ich lerne auch gerne von euch, das ist gar keine Frage. Ja, falsche Propheten. Der falsche Prophet der Endzeit. Aber es gibt viele Vorläufer, diese ganzen Sektenbegründer. Ich frage jetzt mal, eure Kenntnis ist gefragt. Welche Sekte stammt ab von Joseph Smith? Mormonen, Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, nennen sie sich selber. Latter-day Saints, mit Sitz in Salt Lake City. Er hat zur Bibel das Buch Mormon hinzugefügt. Und auch andere Schriften, die köstliche. Ja, ja, ich wollte es gerade sagen. Sehr gut, Spezialist ist hier. Das Interessante ist ja, dass er das ausgegraben hat im Hügel Cumora, wird gesagt, in den USA, und hat eine typisch amerikanische Religion begründet. Für die Amerikaner Christus, er als Auferstandener den Amerikanern erschienen. Ich will es jetzt nur kurz machen. Und dann gab es eine spezielle Prophetenbrille, die auch nur er aufsetzen konnte, und auch diese Platten, die hat er zwar ein paar Leuten gezeigt, aber nachher sind sie dann wieder von diesem Engel abgeholt worden, sodass heute niemand mehr nachprüfen kann, ob das jetzt reine Fantasie war. Man kann aber nachprüfen, dass er abgeschrieben hat von anderen Autoren. Einer hieß Spalding, das hat man inzwischen nachgewiesen. Ja, das ist also alles wohl eine Lüge, die ganze Sache. Ein typischer falscher Prophet, zumal es ja freimaurerische Lehren sind beim Mormonismus. Und hat mit der Bibel nichts zu tun. Es ist ein polytheistischer Glaube. Viele Götter, der Mensch wird selber zum Gott und Gott ist nur ein aufgestiegenes, früheres Menschen- und Engelwesen. Also das Ganze, diese ganze Geisterhierarchie ist hier typisch. Das ist übrigens auch in anderen Sekten. Ihr findet das im Spiritismus, in der Anthroposophie und so weiter, dass es nicht den absoluten persönlichen Gott gibt, sondern nur diese Stufenwelt von Mineralwelt über die Pflanzenwelt zur Tierwelt, dann kommt die Menschenwelt, dann die Engel, Erzengelwelt und ganz oben sind die höchsten Cherubim, deren Zuspitzung dann das göttliche Alleine ist. Im Grunde eine hinduistische, spiritistische Nachäffung in verschiedenen westlichen Sekten, die aber vielmehr östlich geprägt sind. Anthroposophie, Rudolf Steiner, ein ähnliches System wie Mormonismus und Spiritismus in der Esoterik. Wie gesagt, Fragen zur Vertiefung einzelner dieser Strömungen könnt ihr nachher auch gerne stellen. Dann auch Mary Baker Eddy. Welche Sekte geht darauf zurück? Christliche Wissenschaft, Christian Science. Auch sie hat zur Bibel ihr Buch Schlüssel zur Heiligen Schrift hinzugefügt und sagt, Krankheit, Sünde und Tod seien Illusion, Einbildung. Das ist gar nicht wirklich. In Wirklichkeit sind wir unsterbliche Geistfunken, so wie im Hinduismus diese Lehre. Ja, hat nichts mit christlichem Glauben zu tun. Es braucht auch keinen Erlöser. Jesus sei nur ein Lehrer. Dann Baha'u'llah oder Bab. Bahai. Das ist sehr interessant, sehr einflussreich, weil das jetzt diese Welteinheitsreligion vorbereitet. Die Gestalten sämtlicher Religionen, wobei der christliche Glaube ja keine Religion ist, aber auch Jesus, ja, wird in ein Pantheon der Religionsstifter aufgenommen und der Baha'i oder Baha'u'llah oder Bab, das sei die Krönung aller Religionen. Also eine synkretistische Mischreligion, besonders gefährlich, weil hier Jesus reduziert, relativiert wird zu nur einem Religionsstifter, nicht? Und nicht mehr als der er wirklich ist, nämlich der einzigartige Sohn Gottes, der von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das kann der Teufel nicht hören und deshalb muss er viele Sekten und Religionen in den Weg stellen, die diesen Absolutheitsanspruch unseres Herrn madig machen sollen. Nicht? Madig machen. Und die Menschen vom rettenden Glauben wegtreiben sollen. Charles Taze Russell, ja, Zeugen Jehovas, die hießen übrigens erst seit 1931 so unter seinem Nachfolger Rutherford. Ich habe übrigens zu all diesen Sekten auch Literatur mitgebracht, hinten oder zu den meisten. Er erwartete das tausendjährige Friedensreich Christi im Jahr 1914 und dann kam der Erste Weltkrieg. Das nur als ein Beispiel für falsche Propheten. Ja, und so weiter und so fort. Ich will jetzt ja keinen Sektenvortrag halten, sondern über Endzeit. Aber der Herr warnt uns, wie gesagt, in der Endzeitrede ganz zentral vor falschen Christusen, falschen Propheten. Aber wichtig ist, wie können wir das unterscheiden, falsche Propheten? Nun ganz einfach, sie fügen eben etwas zur Bibel hinzu oder nehmen Entscheidendes davon weg. Und vor allem, sie kratzen am Zentralen, nämlich sie versuchen Jesus, ich sag's mal so, zu verfälschen. Jesus nur als ein guter Mensch oder ein Prophet, bestenfalls wie im Islam, ja, nur ein Prophet, aber nicht der Sohn Gottes. Allah hat keinen Sohn, wird behauptet. Oder ein Engelwesen, wie bei den Mormonen und so weiter, oder bei den Zeugen Jehovas, aber nicht als der, der wirklich ist, der einzigartige Sohn Gottes, der ganz auf die Seite des Schöpfers, des Vaters gehört. Und auch das wird immer mehr bestritten. Vater, Sohn und Heiliger Geist, selbst im evangelikalen Bereich, wird es immer mehr bestritten, wobei das aber heilsnotwendig ist. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Wenn Jesus nicht Gott ist, ja, Sohn Gottes, dann kann man nicht erlöst werden, wenn man ihn nur als Prophet oder irgendwas zieht. Versteht ihr? Das ist ganz zentral. Und da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren, wenn jemand das bestreitet. Oder dass der Heilige Geist nur eine Kraft sei und nicht eine Person. Nein, der Heilige Geist ist Person. Er kann uns trösten, er kann betrübt werden, er kann gedämpft werden. Elektrischer Kraftstrom, mit dem es dann oft verglichen wird, der kann nicht lieben oder trösten. Versteht ihr? Der Heilige Geist ist eine Person. Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. So auch im Taufbefehl, Matthäus 28. Ja, lasst euch taufen oder taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die abenteuerlichsten Irrlehren, ich kann das hier nur andeuten, in der Literatur hinten gibt es hier sehr viel noch zum Nachlesen für euch, wenn ihr wollt. Nun sagt der Herr Jesus auch Kriege voraus und anderes. Ich kann nur erwähnen, der Erste und Zweite Weltkrieg, sehr viele Todesopfer. Und der Dritte Weltkrieg ist ja in der Bibel angekündigt. Und dann sind auch Hungersnöte vorausgesagt, Seuchen und Erdbeben. Die Hungersnöte, wissen wir ja, gibt es auch heute noch in vielen Ländern, Sahara-Zone und so weiter. Die Seuchen, da dachte man schon, die seien ausgerottet, die Seuchenerreger, aber sie treten wieder neu auf, auch Pocken und auch Pest sogar wieder und Syphilis und vieles andere. Aber es gibt vor allem auch, und das ist überraschende, neue Seuchen, die man gar nicht mehr erwartet oder die man gar nicht gekannt hat. Ich denke vor allem an das Acquired Immunodeficiency Syndrome, ich sage es mal so, abgekürzt AIDS. Das ist wie aus dem Nichts, ich glaube in den 80er Jahren war es oder 90er, aufgetaucht und wurde wohl zuerst bei Männern festgestellt, die homosexuelle Kontakte gepflegt haben. Das ist natürlich auch ein heikles Thema, gehe ich gleich noch drauf ein, auch heute Abend. Es ist geradezu die neue Lustseuche. Und unsere Gesellschaft sagt sich ja immer mehr von den Ordnungen Gottes los. Und zumindest, sage ich mal vorsichtig, ist AIDS eine Warnung, dass man die Ordnungen Gottes bewahren soll. Wenn man nämlich Treue übt in der eigenen Ehe, keine außerehelichen Beziehungen, da wird man auch kein AIDS bekommen, abgesehen vielleicht, wie es leider manchmal auch passiert, mit Blutkonserven. Das kann passieren, aber in der Regel, Treue und Enthaltsamkeit sind eben der beste Schutz gegen diese Dinge. Das möchte ich hier nur sagen in aller Kürze. Und deshalb ist es schlimm, dass man überall jetzt diese schreckliche Werbung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sieht, ja, mit diesen Kondomen und so weiter. Das ist auch kein völliger Schutz und führt völlig von der Ursache weg. Viel besser wäre es, wenn die Menschen wieder umkehren zu Gott, die Treue praktizieren. Dann werden auch diese Seuchen sich nicht weiter ausbreiten. Warum es übrigens in Afrika sich so schnell verbreitet, hängt eben auch mit der Polygamie zusammen und auch mit viel Unzucht und anderen Dingen, die auch dort verbreitet sind. Ich möchte auch einmal euch eine Todesanzeige vorlesen, die habe ich mal vor ein paar Jahren schon formuliert. Todesanzeige für das christliche Abendland. Das zeigt auch so das Gefälle, sogar bis in die Kirchen hinein, was wir heute erleben auf ethischem Gebiet. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich früher in der Landeskirche war. Ich bin schon vor über 10 Jahren jetzt ausgetreten, weil ich es von meinem Gewissen her nicht mehr mittragen konnte. Diese ganzen Abfallbewegungen, also vom Glauben, diese Loslösung, dass man heute homosexuelle Beziehungen segnet, nicht in allen Gemeinden, aber doch schon weithin. Und Bibelkritik, Feminismus, was alles da schon läuft. Aber in Freikirchen kommt es oft zeitverschoben nur, müssen wir auch uns klar machen. Ja, Da muss jeder wachsam sein, auch jede Gemeinde, dass diese Dinge nicht eindringen und nicht das ursprünglich Gute hinwegnehmen. Todesanzeige für das christliche Abendland. Und schaut mal unsere Gesellschaft, ob sich nicht so entwickelt hat. Zuerst wurde die Gotteslästerung freigegeben. Damit hat es angefangen, auch bei uns in Deutschland. Gotteslästerungsparagraf wurde gestrichen. Das war schon in den 60er, 70er Jahren so. Dann die Pornografie, dann die Abtreibung. Das war die logische Konsequenz, wenn alle Dämme brechen. Dann muss natürlich, wenn die Unzucht zunimmt, muss auch das Kind beseitigt werden können. Ja, diese Sternausgabe in den 70er Jahren, wir haben abgetrieben, diese schrecklichen Bekenntnisse von prominenten Frauen, Schauspielerinnen und so weiter damals. Und jetzt folgen Homosexualität und Lesbianismus und bald auch Polygamie und Euthanasie, Inzest und Sodomie. Diese Reihenfolge ist zwangsläufig ein Gefälle des Bösen in der Endzeit. Und dann habe ich weiter so geschrieben in dieser etwas künstlichen Todesanzeige auf das Abendland. Wenn es so weit ist, hat die Menschheit den gleichen Zustand erreicht wie die Menschen vor der Sintflut und die Städte Sodom und Gomorra vor ihrem Untergang. Dann gibt es nur noch eine Steigerung nach unten, also ein Gefälle, nämlich die weltweite offene Anbetung Satans und des Antichristen. Und die wird kommen. Das bereitet sich jetzt ja schon an. Wen beten die Leute denn an? Auch in den okkulten Rockgruppen. Ja? Diese ganzen okkulten Stars mit ihrem Tetragramm. Jetzt kommt der Film Krabat in die Kinos. Eine reine Einführung in den Satanismus. Da wird dann natürlich unterschieden zwischen schwarzer und weißer Magie. Vordergründig. Aber, liebe Geschwister, ist das ein Unterschied von den Wurzeln her? In der schwarzen Magie wirkt genauso der Teufel wie in der weißen Magie. Hier wird wirklich der Teufel mit Beelzebub ausgetrieben, auch bei Harry Potter und bei der kleinen Hexe. Das ist übrigens der gleiche Autor von Krabat und der kleinen Hexe, Ottfried Preußler, ein bekannter deutscher Kinderbuchautor. Wir haben auch schon die Kämpfe in den Schulen und Kindergärten mit den Lehrern darüber und haben aber auch schon manche darüber aufklären können. Es stand vor einiger Zeit in Fokus ein Interview mit Ottfried Preußler, der lebt ja noch, ist 85 Jahre inzwischen alt. Der hat also die kleine Hexe geschrieben, der kleine Vampir, das kleine Gespenst und Krabat. Also eins okkulter als das andere. Und die Kinder werden spielerisch vertraut gemacht mit diesen okkulten Dingen, Hexerei und so weiter. Und es wird gesagt, es gibt ja auch gute Hexen, liebe Hexen. Versteht ihr? Gibt es das wirklich? Wer sich mit Satan einlässt und Zauberei betreibt, das ist Gott ein Gräuel, heißt in 5. Mose 18. Alle Arten von Okkultismus werden von Gottes Wort verurteilt. Vielleicht, weil es nicht jedem bekannt ist, lese ich doch einmal diese Verse. In 5. Mose 18, Abvers 9. Und diese Zunahme des Okkultismus ist natürlich auch ein Kennzeichen der Endzeit. Wir haben die Sexualisierung der Gesellschaft, den Anarchismus schon gehabt und jetzt haben wir die Okkultisierung. Und Harry Potter ist eine ganz gezielt gesteuerte Kampagne gewesen, um schon die kleinsten Kinder in den Okkultismus einzuführen. Und jetzt kommt Preußler, man braucht also jedes Jahr im Kino, vor allem in der dunklen Jahreszeit, irgendwelche okkulten Filme schon für die Kinder. Ist euch aufgefallen? Es geht jetzt schon 10 Jahre so, ganz massiv. Immer so weiter. Und das sollten wir als Christen auch nicht schweigen, sondern auch warnen und positive Alternativen setzen. Also 5. Mose 18, Abvers 9, lesen wir, wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt, so sollst du nicht lernen, nach den Gräueln jener Heidenvölker zu handeln. Es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Das sind also diese Fakire mit den glühenden Kohlen auch. Oder einer, der Wahrsagerei betreibt. Oder Zeichendeuterei, da gehört das ganze Gebiet der Astrologie, des Horoskops dazu. Oder ein Beschwörer oder ein Zauberer, auch weise Magie gehört dazu. Der zaubert auch der Harry Potter Zauber, natürlich. Ja. Soll nicht sein. Oder einer, der Geister bannt oder ein Geisterbefrager oder ein Hellseher oder jemand, der sich an die Toten wendet. Spiritismus. Denn wer so etwas tut, ist dem Herrn ein Gräuel, eine Abscheulichkeit Und um solcher Gräuel willen vertreibt der Herr dein Gott sie vor dir aus ihrem Besitz. Du aber sollst dich ganz an den Herrn, deinen Gott, halten. Das heißt, wenn wir etwas wissen wollen, etwas brauchen, sollen wir uns an den Herrn wenden. So wie im Vater unser, dein Wille geschehe. Und der Magier betet, mein Wille geschehe. Und das, was er Gott nennt, muss dann seinem Willen gehorchen. Also der Zauberer will die göttliche Kraft, so in der Esoterik, die Kraft für sich vereinnahmen. Und er betet nicht mehr, dein Wille geschehe zum lebendigen Gott, sondern diese unpersönliche Kraft des New Age, der Esoterik, die wird verwendet, diese Energieströme, um eigene Ziele zu erreichen. Man ist also nicht mehr bereit, sich dem Herrn unterzuordnen im Gebet, sondern will über die Macht, die man dann Gott oder Geist oder was auch immer nennt, verfügen. Man will über diese Macht verfügen. Das ist das Kennzeichen der Magie und der Esoterik. Ob es jetzt weiße oder schwarze Magie ist, ist dann ganz nebensächlich. Wir sollen weder das eine noch das andere tun. Schwarze Magie, die handelt ja offensichtlich mit satanischen Mächten, und die weiße Magie behauptet, mit guten Mächten zu zaubern. Aber es ist beides Gott ein Gräuel. Es ist nicht Gott, der da wirkt. Auch nicht durch Pendel und Wünschelrute und all diese Dinge. Lassen wir da die Finger davon. Die Bibel sagt ganz klar, dass es diese Mächte wirklich gibt. Ich bin kein Rationalist, der sagt, das ist alles nur Betrug. Natürlich gibt es viel Betrug. Und alle Zeitungshoroskope sind natürlich reiner Blödsinn. Entschuldigung, wenn ich so sage. Ja, Journalisten denken sich das aus. Das hat nichts mit, sage ich mal, normaler Esoterik zu tun, wenn dann jemand ein individuelles Horoskop stellt. Aber wer sich auf individuelle Horoskope einlässt, der glaubt, genauso wie der, der die erfundenen Zeitungshoroskope liest, glaubt dann schon nicht mehr an Gott, sondern an diese Mächte der Sterne, der Steine, der Talismane, der Edelsteine und was auch immer es gibt. Nicht? Ich weiß, dass auch hier in dieser Gegend es sehr viel Okkultismus gibt. Ich habe ja selber mal ein halbes Jahr hier gewohnt. Selbst Ärzte, die hier Warzen besprechen und solche Dinge, lassen wir uns da nicht hineinführen. Wenn da jemand auch seelsorgerliche Fragen hat, darf er gerne nachher auf mich oder auf die Brüder zukommen. Nun aber zum Thema eigentlich die Gemeinde. Das ist ja unser Thema heute, Gemeinde Jesu in der Endzeit. Entschuldigt, wenn ich jetzt nicht auf alle Zeichen der Zeit eingehen kann, aus Zeitgründen. Ich habe Israel erwähnt, ich habe die neue Weltordnung erwähnt, habe jetzt die falschen Christus, die falschen Propheten erwähnt, auch die Esoterik. Aber hier nun die Gemeinde, das ist besonders brennend und wichtig, auch für uns. Welche Strategie braucht Satan, besonders auch in der Endzeit, um die Gemeinde anzugreifen und zu zerstören? Das sind die zwei Vs. Verfolgung oder Verführung. Was ist gefährlicher? Verführung, weil die Verfolgung tötet wiederum, wie die Kriege, unseren äußeren Körper. Aber kann uns nicht das ewige Leben rauben. Aber die Verführung, die tötet die Seele dann auch. Insofern, dass sie dann in die Hölle kommt. Den zweiten Tod. Die ewige Verdammnis. Und deshalb ist die Verführung natürlich besonders gefährlich. Wir wünschen uns die Verfolgung nicht. Aber ich werde heute Abend sagen, die kann auch bei uns schneller kommen, als wir denken in Europa. Wenn diese Gesetze Wirklichkeit werden, wir stehen ja in einer spannenden Zeit. In 1,5 Wochen ist die erste große Verhandlung vor dem Verfassungsgericht, ob diese neue EU-Reformvertragsverfassung durchkommt und dann über dem Grundgesetz steht. Aber ich will jetzt nichts vorwegnehmen. Kommt heute Abend, dann werdet ihr da mehr hören. Ganz spannender Moment jetzt, in dem wir stehen, zurzeit historisch geradezu. Und wer weiß es, kaum jemand kriegt es mit, wird alles ganz heimlich hinter den Kulissen gemacht. Typische Kennzeichen einer Diktatur. Aber es gehört natürlich hier dazu zum Thema Gemeinde, weil es dann auch uns betreffen wird, wenn die Gesetze sich ändern. Wenn wir also von Verfolgung reden, müssen wir gar nicht nur an islamische Länder denken, wobei wir auch schon fast ein islamisches Land sind, das nur nebenbei bemerkt. Es gibt hier 2.500 Moscheen schon in Deutschland. Also nicht alle mit Minarett, aber alle islamischen Gebetsräume jetzt mitgerechnet. Ja. Inzwischen dürften schon an die 3.000 sein. Sagen wir den Menschen auch das Evangelium? Gott gibt uns ja da eine missionarische Möglichkeit, auch auf Moslems zuzugehen. Es gibt auch, nicht jeder, der eine dunkle Haarfarbe hat, ist Moslem übrigens. Ja, es gibt auch da viele Christen, die zu uns gekommen sind. Bei uns in der Gemeinde versammelt sich zurzeit eine arabisch sprechende Gruppe. Die sind von Kurden gekommen und von Syrien und Libanon und so. Ja, da gibt's auch Christen. Ja, und da wollen wir auch das sehen als Möglichkeit, diesen Menschen das Evangelium zu sagen. In ihren Ländern ist es nur unter Lebensgefahr oft möglich. Und wenn Gott sie zu uns schickt, haben wir den Mut, auf sie zuzugehen und zu sagen, Jesus hat dich lieb und ist der einzige Weg zum Himmel. Sehen wir es auch positiv. Also ich bin überhaupt kein Ausländerfeind. Im Gegenteil. Habt ihr richtig verstanden? Aber wenn man dem Islam, diesen heidnischen oder fremden Religionen, Tür und Tor öffnet, dann denke ich, und Kirchen sogar noch Kronleuchter spenden, haben wir in Pforzheim erlebt, dann wird es langsam makaber. Nicht? In Pforzheim haben 16 von 19 Kirchengemeinden Geld gesammelt, Kollekte für den Kronleuchter in der Moschee, schon in den 80er Jahren. Das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, wo es irgendwann mal einen Klick gemacht hat und ich gedacht habe, was ist denn da eigentlich los? Ich war damals noch im Theologiestudium und da sind dann schon solche Sachen passiert. Ja, ich denke, die babylonische Hure wird eben diese Mischreligion sein, wo nicht mehr Jesus als der einzige Weg anerkannt wird, sondern versucht, alles an einen Tisch zu bringen, so wie in Assisi und anderen Religionstreffen, unter Führung Roms. Sage ich jetzt hier heute Abend, werde ich es vielleicht aus Höflichkeit nicht so sagen können, wenn wir da zu Gast sind, in den Räumen des Kolpinghauses. Aber ich sage es unter uns, ich sehe, dass der Vatikan eine ganz zentrale Rolle einnimmt, was man ja ganz offen sieht in Assisi, 1986, wer erinnert sich noch daran? Da waren ja diese ersten großen Friedensgebetstreffen auf der linken Seite oder auf der rechten von Johannes Paul II., der anglikanische Erzbischof und die ganzen weiteren Bischöfe da und Kardinäle, auch von Freikirchen übrigens, Baptisten, Mennoniten, Methodisten waren vertreten und so weiter. Und auf der anderen Seite Dalai Lama, Muslime, auch Juden, was man ja noch verstehen könnte, aber dann auch Ahnengeisterverehrer, Stammeshäuptlinge und so weiter, die zu ihren Götzen und Geistern und Dämonen beten. Auch Buddhisten, die gar keinen Gott verehren. Ja, also alles schön zusammen und der irdische Friede übergeordnet dem Frieden mit dem einzig wahren Gott. Und man hat damit das erste Gebot übertreten, obwohl man es dann bestreitet, aber de facto ist es geschehen und geschieht immer weiter, auch auf Kirchentagen. Ja, es ist eine endzeitliche Entwicklung. Ich denke, die meisten von uns beobachten das auch mit großem Schmerz. Aber darüber steht dann immer die Freude, der Herr kommt bald. Weil er hat es vorausgesagt, das wird am Ende sich dann noch zuspitzen. Wie ist es aber jetzt in den Gemeinden? Ich habe gesagt, Verfolgung. Ja, in islamischen Ländern wurde der Beschluss gefasst, sämtliche Christen aus allen öffentlichen Ämtern zu drücken, möglichst keine Konversion zu erlauben, Todesstrafe, wenn jemand zum Christentum übertritt aus dem Islam. Ihr wisst, wie streng das etwa in Saudi-Arabien und anderen Ländern ja gehandhabt wird. Auch in der Türkei ist es keineswegs einfach, Christ zu werden, wenn man Muslim war. Und auch da gibt es Verfolgung. Nun aber zur Verführung. Wir haben ja noch etwa eine halbe Stunde. Da möchte ich noch einiges sagen. Das ist ein besonders heikles Thema, Verführung der Gemeinde, auch im evangelikalen Bereich. Darf ich dazu etwas sagen? Da haben wir, denke ich, zurzeit alle damit zu kämpfen, mit diesen Entwicklungen. Nun, die Wurzel des Übels ist immer die Bibelfrage. Wie stehst du zur Bibel? Und zwar gibt es da so einen typischen Theologenvergleich, den man eingeführt hat. Man spricht, darin sind sich die Evangelikalen im Wesentlichen noch einig davon, dass die Bibel unfehlbar ist. Aber es gibt einen Großteil Evangelikale, die sagen, sie ist nicht irrtumslos. Kriegt man das hier noch zusammen im Kopf als normaler Mensch, wenn man nicht Theologe ist? Ja. Ich habe es am Anfang auch nicht verstanden, obwohl ich auch Theologe bin. Das ist nichts Besseres oder nichts anderes. Es ist manchmal nur was Schlechteres, aber will ich nur sagen. Jedenfalls, das ist typisches Theologengezänk, zu unterscheiden zwischen Unfehlbarkeit und Irrtumslosigkeit der Bibel. Wer versteht denn das auf Anhieb? Wahrscheinlich niemand. Also es soll aber Folgendes bedeuten. Unfehlbarkeit heißt, dass die Bibel sich nicht irrt auf dem Gebiet des Glaubens und Lebens. Also wenn sie was sagt über unsere Erlösung, dann stimmt das alles, so wie es da steht. Irrtumslos würde aber heißen, dass sie darüber hinaus auch noch ohne Fehler ist, wo sie etwas sagt über naturwissenschaftliche Dinge, über geschichtliche Ereignisse, über ihre eigene Entstehung, dass sie zum Beispiel wirklich von Mose geschrieben sind, die 5 Bücher Mose, dass wirklich der Prophet Daniel das alles geoffenbart bekommen hat, was Jahrhunderte, Jahrtausende später geschieht. Das muss nicht unbedingt sein, sagen heute viele Evangelikale. Nicht? Es reicht uns für unser Seelenleben, wenn das alles stimmt. Aber diese naturwissenschaftlichen Sachen, 6-Tage-Schöpfung, Sinnflut, das gehört ja nicht zu unserem Heil dazu, so wird das alles relativiert. Und dann haben wir genau diese gemäßigte Bibelkritik, die heute auch schon manche evangelikale Seminare unterwandert hat. Hermeneutik der Demut nennt sich das dann. Und das heißt dann, nichts Gewisses weiß man nicht. Am besten man hält gleich den Mund und sagt nichts mehr über diese Gebiete. Hauptsache unser Seelenleben. Und ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich damit sagen will. Aber wir können, liebe Geschwister, ist meine Meinung, die Bibel nicht auseinanderreißen. Entweder sie ist in allen Punkten irrtumslos oder in gar keinem. Nicht? Wenn man, oder anders gesagt, wenn ich dem Teufel den kleinen Finger gebe, dann nimmt er die ganze Hand. Wie kann ich denn sagen, die Auferstehung ist wirklich geschehen, wenn ich nicht glaube, dass Gott die Welt so geschaffen hat, wie es im ersten Buch Mose steht? Wer gibt mir das Recht, das eine für wahr zu halten und das andere für unwahr hinzustellen? Versteht ihr, was ich sagen will? Ja? Wie kann der Mensch hier eine Scheidelinie in die Bibel legen, mit seinem beschränkten Verstand, an das anlegen, was Gott geoffenbart hat? Ich wage das nicht. Ich nehme es so, wie es da steht. Ich verstehe auch nicht alles. Aber Gottes Geist kann es uns offenbaren, wenn wir in Demut, in echter Demut, nicht in einer Hermeneutik der Demut, das ist ein Popanz, sondern in einer echten Demut an die Bibel herangehen. Und uns von ihr korrigieren lassen. Und nicht umgekehrt, wie es viele Theologen machen, dass sie sagen, wir korrigieren jetzt mal die Bibel. Wir sagen, was stimmt und was nicht stimmt. Ich sage nur mein Theologiestudium, und das zerstört auch die Gemeinden in Deutschland. Und deshalb ist der Grund, dass viele Pfarrer, es gibt Ausnahmen, aber viele Pfarrer gar nicht glauben, was in der Bibel steht, weil sie im Studium immer wieder hören, habe ich auch gehört. Da muss man gucken, was jetzt echte Jesusworte sind und was unechte Jesusworte sind. Und es wird dann blau und rot und so angemalt. Oder in der Sintflutgeschichte, da seien es dann 3 oder noch mehr Quellen. Ja, da wird dann aufgegliedert. Ich muss euch gestehen, mich hat das von Anfang an noch nie überzeugt. Und ich habe dann im Studium amerikanische Literatur gelesen von bibeltreuen Auslegern. Und die haben mir genau die Gegenargumente geliefert, auch hier von meinem Verstand, um dieses Gift der Bibelkritik nicht zu übernehmen. Ich bin dem Herrn heute noch dankbar, ja, für diese gute amerikanische Literatur. Heute gibt es auch im deutschen Bereich vieles übersetzt schon. Aber damals war es oft mühsam, musste man gut Englisch kennen, wenn man lebendig durchs Theologiestudium kommen wollte, ohne dass man eine geistliche Leiche wurde. Ja. Wie viele sind im Glauben irre geworden, haben Schiffbruch erlitten und sind heute irgendwo im Verkündigungsdienst und können gar nichts mehr wirklich verkündigen, außer einem sozialen Evangelium. Nicht? Das ist die Tragik. Wir wollen diese Menschen nicht verurteilen, aber für sie beten, dass sie doch wirklich alles wirklich so annehmen können, wie es Gottes Wort sagt.